Und das ist erstmal aus meiner Sicht dieses Leistungsversprechen zu erzählen, zu erklären, das fehlt ganz vielen Ingenieuren. Die haben das noch gar nicht gewusst und verstanden.
LV 1871 to go, der Podcast von Versicherungsexperten für Versicherungsexperten.
Hallo und herzlich willkommen heute zu unserer neuen Podcast-Reihe 111871 to go. Heute mit der Folge Ingenieure und die zielgruppenspezifischen Anforderungen an eine möglichst perfekte Absicherung in der Arbeitskraft. Mein Name ist Jennifer Suttrup und ich bin als Expertin Biometrie heute der Host dieser Sendung. Seit September haben wir aktuelle Neuerungen im Bereich Ingenieure im Angebot. Wir haben einen deutlich einfacheren Zugang, wir haben höhere Nachversicherungsmöglichkeiten und auch neue kalkulierte Prämien. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern eher um die Anforderungen an die Zielgruppe. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Guido Lehberg. Der ein oder andere wird ihn kennen. Aber vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, Guido, stell dich doch bitte einmal vor. Herzlich willkommen.
Ja, Jenny, vielen lieben Dank für die netten Worte schon im Vorgang. Mein Name ist Guido Lehberg und ich bin der BU-Profi. Also kennt man mich dann vielleicht am Markt, weil ich mich auf die BU spezialisiert habe. Insbesondere auch Ingenieure gehören zu unserer Zielgruppe, die wir sehr, sehr gerne versichern. Und von daher hoffe ich, dass ich heute so ein bisschen guten Input bringen kann hier in diese schöne Sendung.
Sehr schön, vielen Dank. Du sagst gerade Ingenieure, die sich auch bei euch versichern. Jetzt stelle ich mir das so ein bisschen naiv vor. Wie funktioniert das denn? Wie kommen die Ingenieure denn überhaupt zu euch? Beziehungsweise wie erreicht ihr diese Zielgruppe? Kommen die Ingenieure auf euch zu? Gehst du auf die Zielgruppe Ingenieure zu? Also wie funktioniert das tatsächlich?
Also wir gewinnen die meisten Kunden bei uns über die Homepage. Das heißt, wir bloggen ja sehr viel auf der Seite der-buprofi.de. Und da sind viele Artikel, die also jetzt nicht speziell Ingenieure ansprechen im Sinne von, hey, du bist Ingenieur, dann melde dich mal, sondern es geht um die Themen, die Ingenieure interessieren. Beispielsweise, wie versichere ich mich möglichst bedarfsgerecht? Ingenieure haben ein sehr hohes Einkommen, das heißt, sie brauchen eine sehr hohe Rente. Wie funktioniert das? Welche Abzüge gibt es von der BU-Rente? Wie sollten die technisch gestaltet sein, die Versicherungsbedingungen und so weiter? Das sind halt Themen, über die wir dann bloggen, die eben für Ingenieure eine hohe Relevanz haben. Das heißt, sie suchen dann im Internet nach, zum Beispiel, wie baue ich mir eine BU-Versicherung zusammen, kommen auf unsere Seite, lesen sich da durch. Dann gibt es natürlich auch viele, die springen wieder ab und sagen, toll, ihr habt mir jetzt hier 3, 4 Gesellschaften genannt, die für mich interessant sind. Ja, die gehen dann und melden sich selber bei Allianz, LV1870, Gotha und Co. oder wo auch immer das gerade interessant ist. Und dann gibt es wieder auch welche, die verstehen, dass es doch sinnvoll und clever ist, mit unserer Hilfe gemeinsam das Thema anzugehen. Und die melden sich dann und dann gucken wir, ob wir zusammenpassen und steigen dann in die Arbeit ein.
Okay, und was sind so die größten Herausforderungen, wenn du Ingenieure zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung berätst? Also gibt es bestimmte Versicherungs- oder Leistungsfälle, die du ansprichst, besondere Risiken bei Ingenieuren, die du aus deiner Historie, aus deiner täglichen Praxis kennst? Oder was sind so die größten Themen bei Ingenieuren?
Ja, die größten Themen, da brauchen wir viel Zeit, da wollen 3 Stunden.
Wäre schön, wenn wir es in einer halben schaffen, aber fang doch mal an vielleicht.
Ja, also ich würde es gerne trennen bei den großen Themen für Ingenieure. Einmal das Thema der Ingenieur an sich als Mensch. Und das andere sind die Themen mit der Versicherung letztendlich, also Gestaltung der Versicherung, Versicherungsbedingungen und so weiter. Viele Ingenieure meiner Erfahrung nach haben schon mal direkt mit BU ein ganz falsches Bild oder auf BU gesehen, dass sie berufsunfähig werden. Du kannst dir vorstellen, du als Ingenieur, da hast du einen hohen Anteil an Bürotätigkeiten. Und so im klassischen Sinne so eines jungen Ingenieurs, der sich noch sehr gesund fühlt, der hat gar keine Probleme gesundheitlich. Also der sieht sich auch nicht, dass er irgendwie mal berufsunfähig wird. Weil der sitzt am Schreibtisch und der denkt sich, O-Ton von einem, der tatsächlich auch berufsunfähig ist. Mittlerweile, das nenne ich da auch gerne. Der sagte, du pass auf, selbst im Rollstuhl, da kann man mich noch an den Schreibtisch schieben. Da bin ich ja nicht berufsunfähig, passiert ja nichts. So, und letztendlich hat er eine BU gemacht, weil ich gesagt habe, pass auf, Psyche ist ein Thema, da kann sich halt keiner vor schützen, auch am Schreibtisch nicht. Dann sagt er, ja, ist ein fairer Punkt, machen wir trotzdem. Der hat jetzt seit einigen Jahren ALS, also die Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose, und ist schwer gesundheitlich angeschlagen. Wird auch nicht mehr. Das, jeder, der die Krankheit kennt, weiß das. Für die es nicht kennen, der Stephen Hawking, der hatte die Krankheit. Der ist ja mittlerweile leider gestorben. So, und der kriegt jetzt seit vielen Jahren seine BU-Leistung. Das heißt also erstmal dieses Verständnis dafür, beim Ingenieur reinzubekommen, der in der Regel, also nicht alle, aber die meisten, sehr blau strukturiert ist, sehr faktenbasiert ist, aber trotzdem diesen Zusammenhang noch nicht versteht. Das ist so aus meiner Sicht eins der großen Probleme in der Beratung, den erstmal zu überzeugen. So, wie überzeugt man den jetzt? Weil ich liefere ja die Lösung gleich gerne mit. Ja. Indem man mit ihm ausführlich drüber spricht. Jetzt hast du nach Beispielen gefragt, der ausführlich drüber spricht. Was sind denn so die typischen Leistungsbeispiele? Und aber auch, was ist denn der Zweck der BU-Versicherung? Ja, fangen wir da mal an. Die BU-Versicherung dient ja jetzt erstmal nicht dazu, deine Existenz im eigentlichen Sinne der Existenz zu sichern. Das wird aus meiner Sicht ganz oft falsch kommuniziert. Weil Existenz im Verständnis ist ja, ich habe irgendwie was im Kühlschrank zu essen, ich habe irgendwie ein Bett, ein bisschen warme Wohnung drumherum, wo ich schlafen kann. Also das ist mal ganz platt ausgedrückt. Diese Existenz in dem Sinne, die wird ja staatlich garantiert. Da gibt es dann das Bürgergeld aktuell, früher gab es Hartz IV. Genau, also du wirst in Deutschland, wenn alles normal läuft, nicht verhungern, nicht verdursten, du wirst auch nicht unter der Brücke schlafen müssen. So. Wenn das mein Ziel ist, also kann ich so krank werden, wie ich will, das wird mir nicht genommen. Ja? Wenn es aber darum geht, dass ich sage, war das Ingenieur, ich habe meine Schule abgeschlossen. Ich habe ja nicht nach Klasse 8 gesagt, komm, ich fange jetzt eine Burgerbude an und verdiene meinen Mindestlohn. Nein, ich habe gesagt, ich mache meine Schule zu Ende. Ich habe danach gesagt, ich mache mein Abi. Ich habe danach gesagt, ich gehe noch ins Studium. Das heißt, das ist ja eine Menge Investition von mir, die ich erstmal leisten muss. Das heißt, ich verdiene in der Zeit nichts. Ich muss im Gegenzug teilweise noch was bezahlen dafür, dass ich studiere. Um dann am Ende zu sagen, jetzt habe ich ganz viel gelernt und jetzt möchte ich umsetzen. Die meisten machen das nicht wegen den wilden Studienpartys. Also, die soll es auch geben.
Wollte ich gerade sagen, das ist ein schöner Nebeneffekt.
Ist ein toller Nebeneffekt, aber die meisten, denen geht es hauptsächlich darum, die möchten später mal mehr verdienen. Das heißt, du baust ja eine sehr hohe Lebensstellung auf, die weit weg von diesem Minimum, was wir gerade besprochen haben, geht.
Ja.
So, und wenn es dir jetzt wichtig ist, dass du sagst, wenn ich krank werde, über einen längeren Zeitraum von mindestens 6 Monaten, dann nimmt mir das keiner weg, sondern dann bin ich finanziell abgesichert, dass ich dann eben auch meinen Lebensstandard halten kann, den ich alleine habe, mit Familie habe und so weiter. So, dann ist die BU-Versicherung für dich genau das Richtige. So, das ist erstmal aus meiner Sicht dieses Leistungsversprechen zu erzählen, zu erklären, das fehlt ganz vielen Ingenieuren. Die haben das noch gar nicht gewusst und verstanden. Jetzt verstehen die es und begreifen im zweiten Step, dieser Zeitraum 6 Monate ist auch ganz vielen nicht klar, weil viele glauben immer noch, auch die sich bei uns melden, ich rede ja jetzt von den Leuten, die erstmal grundsätzlich ein Interesse haben an der BU, trotzdem wissen die es nicht, dass du nur 6 Monate berufsunfähig sein musst, um dein Geld zu bekommen. Ja, viele denken immer noch, ich muss mit dem Kopf und Arm für den Rest meines Lebens durch die Gegend laufen. So. Natürlich ist das viel, viel schwieriger, dass du dauerhaft nicht mehr arbeiten kannst, als für 6 Monate. So, und wenn man dann zum dritten Punkt kommt und sagt, okay, was sind denn die Auslöser? Das sind ja Krankheiten, das sind Unfälle. Und das sind aber auch die Folgen von Erkrankungen oder die Folgen von Behandlung von Erkrankungen. Also zum Beispiel, bei dir wird bei einer Vorsorge Krebs diagnostiziert. Du merkst das ja noch nicht. Und dann sagt der Arzt hoffentlich ja nicht zu dir, du pass auf, wenn es dann noch nicht wehtut, ja, dann gehen wir nach Hause und kommen wieder, wenn es Schmerzen bereitet, wenn es Probleme macht. Und er sagt, ja, hoffentlich, ja, wir beginnen jetzt direkt mit einer Chemo. So, die Chemo wird dich aber total umhauen. Das heißt, du wirst mit der Chemo nicht mehr so arbeiten können wie vorher. Du bist also berufsunfähig nicht wegen der Krebserkrankung, sondern wegen der Behandlung der Krebserkrankung.
Ja.
So, auch das ist vielen nicht klar. Viele Kunden wissen das nicht, dass auch das zur Berufsunfähigkeit führt. So, und jetzt komme ich mit 2, 3 Beispielen. Eins habe ich gerade genannt, ALS. Das ist ein sehr krasses Beispiel. Das trifft hoffentlich nur ganz, 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 ganz wenige Leute. Also besser gar keinen, aber es ist ja wirklich eine sehr geringe Zahl, die das bekommen. Andere Leistungsfälle beispielsweise, auch aus so einer Kategorie wie Ingenieure, ist jetzt, was ich sage, ein Softwareentwickler, aber er geht halt in einen ähnlichen Bereich rein. Der hatte Anfang dieses Jahres eine Corona-Infektion, eine sehr milde Corona-Infektion, hat er gesagt, da habe ich ja kaum was von gemerkt. Seitdem er da genesen ist, geht's stetig bergab mit ihm, gesundheitlich. Das heißt, er ist konzentrationsgeschwächt, er hat Probleme, irgendwie morgens hochzukommen, also total demotiviert und der sagt, ich kann nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. Und kein Arzt kann ihm wirklich sagen, wie lange dauert das Ganze noch, was sind die eigentlichen Probleme, also wo sind die Beschwerden, weil alle Diagnostiken sind irgendwie nicht zielführend. Ne? Nirgendwo stellen wir irgendwo fest, woran es liegt. Das sind ja diese typischen Long-Covid-Symptome. Auch das kommt immer häufiger vor. Wie gesagt, Kundenkreis bei uns ist auch einmal. Psyche ist natürlich ein ganz globales Thema.
Und du hattest es gerade schon, die Krebserkrankung, ne?
Genau, Krebs kommt immer dazu. Genau. Und da kannst du, ich sage mal, du kannst dich so gesund ernähren, wie du möchtest. Du kannst natürlich gewisse Risikofaktoren senken. Das ist klar, wenn du rauchst, dann hast du ein höheres Risiko, Lungenkrebs zu bekommen, als wenn du nicht rauchst. Aber wir beide können uns so gesund ernähren, wir wollen so viel Sport machen, wir wollen, wir werden es niemals 100% ausschließen können. So, und das ist dann dem Ingenieur am Ende des Tages auch klar, wenn du es ihm vernünftig erklärst. Ja, und was dann wichtig ist, das sage ich dann direkt auch dazu, und sage, wenn du jetzt entscheidest, dass es für dich sinnvoll ist, das zu tun, das ist die nächste Herausforderung, da müssen wir es richtig tun. Richtig tun heißt also nicht so eine Alibi-Lösung, ich mache mal 1.000 Euro BU-Rente, sondern wir müssen schon dein Einkommen in voller Höhe absichern. Ja, weil nur dann können wir dauerhaft gewährleisten, dass du auch wirklich vollständig geschützt bist. Also wenn wir es heute tun, wenn wir es in Zukunft auch durch eine laufende Betreuung sicherstellen, dass bei Gehaltserhöhung, bei Inflation, dass wir die Rente dann eben entsprechend anpassen.
Da würde ich gerne einmal direkt reingrätschen. Wenn du sagst, du möchtest den Ingenieur angemessen absichern, was ja durchaus auch sinnvoll ist. Und wenn man jetzt in die Bestände guckt bei den Versicherern, was der GDV meldet etc., dann sieht man ja, dass die BU-Rentenhöhen tatsächlich immer relativ gering sind, auch bei den Zielgruppen, die tendenziell eigentlich ein höheres Einkommen haben. Sind das jetzt, was ist quasi Ursache des Ganzen? Ist das, sind das Vorerkrankungen schuld, die dann nur gewisse Rentenhöhen zulassen, weil man nur innerhalb von pauschalen Höchstrenten versichert? Wie machst du das, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe einen Ingenieur, gehen wir einmal vom gesunden Ingenieur aus, gehst du mit dem zu einem Versicherer und sagst, okay, ich möchte im besten Falle wirklich alles hier absichern? Oder wie ist es bei Vorerkrankungen? Wird da anders entschieden? Also unterbreitest du das Angebot dann entsprechend quasi auch des Gesundheitszustandes?
Ja, also ich fange erstmal mit der Erhebung des GDV an. Die halte ich nämlich persönlich für nicht richtig, um das mal so auszudrücken. Weil die Erhebung hat nämlich ein paar Schwachstellen. Und erst wenn diese Schwachstellen ausgemerzt sind, können wir uns überhaupt ein Bild machen. So, was sind das für Schwachstellen? Mhm. Ich nenne das mal euch als LV 1870. Ihr macht ja in der Nachversicherung Folgendes. Ja, ihr erhöht die BU-Rente im bestehenden Vertrag. So. Genau. Dann gibt es Versicherungen, wie zum Beispiel, ein Alte Leipziger. Ja. Ich habe bei der Alten Leipziger auch einen relativ großen Bestand. Und die machen das auch mittlerweile im bestehenden Vertrag. Du kannst aber parallel auch sagen, ich will einen zweiten Vertrag dafür. Also bei der Baloise ähnlich, bei einer Bayerischen ist es je nach Tarif, also ne, jeder macht das anders. So. Jetzt hast du die Probleme, wenn ich die Versicherer frage, welche Daten gibt denn an den GDV weiter? Und dann sagen die ja pro Vertragsnummer. Das heißt, jetzt hast du einen Vertrag bei einem Kunden im Studium, machst den mit beispielsweise 1.000 Euro. Weil zum Thema Zweivertragslösung komme ich gleich noch, das ist nicht zweite Erhebungsschwäche. 1.000 Euro. Jetzt versicherst du dir zweimal nach mit A 500 Euro. Dann hast du drei Verträge mit einer durchschnittlichen, das war ausreichend wie 700 Euro durchschnittliche BU-Rente. Jetzt kommt der zweite Punkt. Und da komme ich dann zu deiner Frage auch gleich. Ja, wir teilen sehr viele BU-Renten auf. Auch bei Studierenden schon, dass wir eben sagen, du machst zweimal 1.000 Euro. Um eben mehr Nachversicherungspotenzial rauszuholen und so weiter. Guck ich gleich. Das heißt aber auch hier haben wir wieder bei einem Kunden mit 2.000 Euro Rente als Student, haben wir zwei Verträge A 1.000 Euro, die in der Erhebung des GDV falsch berücksichtigt werden. Das heißt, diese Zahl des GDV ist grundsätzlich falsch und wird leider eben ja auch von gängigen Pressevertretern, Ratingagenturen und so weiter halt so weiter posaunt, ohne das mal zu hinterfragen. Aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Fehler, weil es natürlich darin abzielt zu sagen, wir sind absolut unterversichert oder unsere Kunden sind unterversichert, was aber so nicht was das Bild ist. Wiedergibt.
Ja.
So,
das gibt es andere Gründe dafür.
Genau, ja. Will ich erst mal sagen, auch wenn ich mich jetzt gerade nicht überall beliebt mache.
Das ist nicht schlimm, ich bin dabei, ich stehe an deiner Seite.
Sehr gut.
Nein, sehe ich auch tatsächlich kritisch.
So. Ja. Aber das ist nichts Neues als Anekdote bei euch im Webinar, bin ich auch schon mal sehr unbeliebt gemacht zum Thema Teilzeitklausel.
Das ist ein anderes Thema, das machen wir mal anders.
Das ist ein ganz anderes Thema.
Aber zurück zu den Ingenieuren.
Genau, aber ich wollte sagen, bei euch im Podcast muss ich mich nicht zwingend beliebt machen. Steht da sehr gut bei. Genau. So, und jetzt geht es um die Frage, wie versichere ich den Ingenieur denn bedarfsgerecht? Also unabhängig jetzt erstmal vom Gesundheitszustand, wir machen eine Risikovoranfrage. Und das Ziel ist es schon, das Ganze aufzuteilen auf mehrere Versicherungsgesellschaften. Aus zwei Gründen. Bei Studierenden, die also Ingenieurstudium noch betreiben, da macht es eben Sinn, zweimal zum Beispiel 1.000 Euro, um möglichst viel Nachversicherungsgarantien zu erhalten. Ne? Bei euch gibt es auch eine Obergrenze. So, das heißt, wenn ich die Obergrenze erreicht habe, dann kann ich es nur verdoppeln. Ja, das heißt, ich komme da schon in ordentliche Höhen. Trotzdem kann das beim Ingenieur natürlich dauerhaft bedeuten, dass er über diese Obergrenze verdient und dann eben nicht entsprechend adäquat versichern kann. Nehme ich einen zweiten Versicherer mit ins Boot, habe ich zwei Obergrenzen, die ich bedienen kann. Das macht schon mal viel einfacher. Bei demjenigen, der schon aus dem Studium raus ist, der im Ingenieursberuf arbeitet, der hat in der Regel Einkommen, wo ich über den 3.000 Euro Absicherung liege. Das heißt, da müsste der auch bei euch zum Beispiel zum Arzt. Es gibt ja noch Versicherungen, die haben bei 2.500 Euro die Grenze. Die meisten haben es jetzt auf 3 erhöht. So, und damit habe ich natürlich wieder ein ganz neues Thema, was ich aufmache. Der Kunde muss beim Arzt gewisse Untersuchungen durchführen. Da können Sachen rauskommen, die er heute noch gar nicht weiß. Die können Abschluss wieder erschweren. Also ein bisschen problematisch. Und ich löse auch damit kein Problem, weil das Thema Nachversicherung von gerade bleibt ja trotzdem bestehen. So, und deswegen teilen wir eben auf, um A, dieses ärztliche Zeugnis umgehen zu können und B, eben die Nachversicherung möglichst hoch zu halten. Da ist es wichtig, bei der Aufteilung auch zu gucken, passen die Versicherungen zusammen, harmonieren die.
Und jetzt wird es ja trotzdem ab und zu kritisch gesehen, zu sagen, wenn ich Verträge bei unterschiedlichen Versicherern habe, was ist dann im Leistungsfall? Im Zweifel hat der Kunde vielleicht ein bisschen Sorge, dass die Renten unterschiedlich oder die Leistungsentscheidungen unterschiedlich ausfallen. Mhm. Ist das dann nicht eventuell eher kritisch zu sehen, wenn ich die Verträge vorher aufgeteilt habe auf zwei Versicherer?
Ja, total. Wenn du vorher eine Glaskugel hast und weißt genau, wer von beiden ablehnt und wer zahlt, dann bin ich voll dabei. Ja. Das wissen wir nicht. Und jetzt können wir den Spieß
umdrehen. Im besten Falle zahlen beide, aber hier gehe ich ja trotzdem auch ein bisschen Risiko ein.
Ja, also du gehst jetzt direkt so rein wie der Kunde auch im Gespräch. Das ist direkt so eine typische Frage von einem Kunden, der die auch stellt. Und dann ist die Antwort doch ganz einfach. Wenn du es vorher weißt, wer zahlt, dann nimmst du den. So,
ja.
Jetzt sehen wir mal an, wir nehmen einen Versicherer und sagen, wir gehen dieses Risiko, was du genannt hast, nicht ein, wir nehmen nur einen Versicherer. Dummerweise zahlt der jetzt aber nicht. Dann habe ich 100% nicht. Habe ich es aufgeteilt?
Ja, stimmt.
Ja, nehmen wir 50-50 Aufteilung im Beispiel. So, der gleiche zahlt nicht, der andere zahlt aber schon. Dann kriege ich zumindest erstmal die Hälfte. Was definitiv der Fall ist, das kannst du gar nicht vermeiden. Einer zahlt schneller als der andere. Egal,
ja, das auf jeden
egal
Fall,
wie schnell die beiden sind. Aber 100 Meter Sprint ist auch so, beide laufen Weltrekord. Nein, nicht beide, das geht.
Aber einer ist
so,
schneller.
Einer ist erster und einer ist zweiter. Ist immer so. Ist immer ein Leben. Ja. So, du weißt aber vorher nicht wer. Und bei einer Laufzeit von 40 Jahren oder länger, da wird sich auch noch einiges ändern in den nächsten Jahren. Ne? Wenn ihr zum Beispiel heute eine ganz tolle, schnelle Leistungsprüfung habt, kann es auch sein, dass ihr in 20 Jahren auf einmal irgendwie ein bisschen Rückstand habt, weil ihr sagt, uns fehlen jede Menge Mitarbeiter im Dienst. Ja, weil ein anderer Versicherer hat bei euch mit zugeschnappt und zahlt einfach mal höhere Gehälter oder was auch immer. Bei dem lief es auch vielleicht vorher nicht, bei dem läuft es aber jetzt. Also du weißt es halt vorher einfach nicht. So, deswegen
klar.
Sag ich auch immer ganz klar zu einem Kunden, das sind Sachen, die können wir nicht beeinflussen, auch schon gar nicht über mehrere Jahrzehnte. Fakt ist einfach, die Vorteile sind höher, wenn wir es aufteilen. Diesen Nachteil, den du gerade genannt hast, den kannst du, wie gesagt, auch umdrehen und sagen, aus den Nachteilen machen wir einen Vorteil. Wenn einer nur zahlt, zahlt wenigstens einer immer noch. Am Ende des Tages, einen Nachteil gibt es wirklich. Der Kunde hat ein bisschen mehr Papierkram. Das nehmen wir dem ab.
Das ist richtig.
Ja. Und es ist so, dass die Gesamtabsicherung dann unterm Strich ein ganz bisschen teurer ist, weil es immer noch Versicherungen gibt mit Stückkosten. Da bewegen wir uns dann so im Bereich von 1 bis 1,50 Euro, vielleicht 2 Euro im Monat. Ja, das ist aus meiner Sicht vertriebbar, wenn der Kunde sagt, passt
klar. Für mich.
Übrigens, einen Vorteil habe ich gerade noch unterschlagen, was du auch immer berücksichtigen darfst bei den Nachversicherungen. Bei euch ist es ja auch so, wir haben eine Möglichkeit pro Nachversicherung, also es kommt auf die Nachversicherung drauf an, aber generell 500 Euro pro Nachversicherung zu erhöhen.
Zu bestimmten Zeitpunkten, genau.
Gibt da welche, da kann ich das verdoppeln, gibt auch welche, kann ich mehr machen, ne? Kommt immer darauf an, welches Ereignis, aber nehmen wir eine Gehaltserhöhung ohne Beförderung, das ist so das klassische Thema. Habt ihr mittlerweile auch endlich gemacht, dass ihr sagt, Gehaltserhöhung reicht aus, muss keine Beförderung, kein Arbeitgeberwechsel dabei sein. Wenn der aber dabei ist, kann ich kann ich ohne Limit erhöhen, also 50% der Startrente. Aber ansonsten habe ich bei einer normalen Gehaltserhöhung ja ein Limit auf 500 Euro.
Ja.
So, jetzt verdient aber einer kräftig mehr. Der wurde aber weder befördert, noch hat er einen Arbeitgeberwechsel hinter sich, noch den Abschluss einer Weiterbildung. Dann bin ich auf die 500 Euro bei euch limitiert. Jetzt braucht er aber vielleicht 800 Euro mehr. Habe ich aufgeteilt.
Das ist ein gut, einen zweiten Versicherer.
Kann ich wieder
verstehen.
Bei beiden, sagen wir, 400 Euro erhöhen und bin bei beiden 800 Wunschrente. Das heißt, du musst ja immer sehen, natürlich gibt es bei allen Medaillen zwei Seiten. Es gibt hier Vor- und Nachteile. Aus meiner Sicht überwiegen jetzt gerade beim Ingenieuren die Vorteile der Zweivertragslösung deutlich.
Okay, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Gerade bei den quasi Berufen auch mit mehr Einkommen ist das wahrscheinlich häufig die richtige Wahl für den Kunden tatsächlich. Wir hatten gerade über das Thema Risikoprüfung gesprochen. Jetzt ist es ja gerade auch bei jungen Menschen so, wenn ich mich so umgucke, auch im Freundeskreis. Es gibt ja kaum mehr jemanden, der keine WWchen irgendwie mitbringt. Wie meisterst du quasi diesen Stolperstein, Risikoprüfung zu beginnen? Also worauf achtest du? Wie bereitest du die Dinge auf? Du hattest das gerade schon ein bisschen angerissen, aber was ist so vielleicht auch ein Tipp für die Kollegen, um möglichst gute Voten zu bekommen? Und mit guten Voten meine ich jetzt nicht unbedingt das Thema, ja, alles klar, versichern wir, sondern risikoadäquate Voten und wirklich auch ins Gespräch zu kommen mit den Versicherungsunternehmen und wirklich für beide Seiten. Es soll ja auch keine Schädigung fürs Kollektiv sein oder was auch immer. Es geht ja jetzt nicht nur um eine blinde Annahme, sondern wirklich für beide Seiten ein faires Votum zu gelangen. Was ist da so, vielleicht hast du da noch zwei, drei Tipps, die du mitgeben kannst.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal vorweg, es geht ja nicht nur um die gute Annahme, sondern auch im Leistungsfall keine Probleme zu bekommen. Weil sonst könntest du sagen, gute Annahme, ich wollte einfach alles mit Nein annehmen.
Das führt nur nicht weit.
Richtig, genau. Das sollte man, also wenn es dann nicht der Realität entspricht, sollte man das sein lassen. Also grundsätzlich, wie arbeiten wir? Wir schicken dem Interessenten einen Fragebogen zu mit unterschiedlichen Abfragezeitraum, wo wir versuchen, alle Versicherer am Markt abzufrühstücken. Also die längst möglichen Abfragezeiträume. Das füllt er uns aus und dann werten wir den ganzen Fragebogen aus. Und jetzt können wir natürlich gucken, welche Versicherung stellt welche Fragen. Da ist es immer gut und sinnvoll, wenn die Fragen A sehr konkret sind. Also zum Beispiel nicht, hattest du Beschwerden in den letzten 5 Jahren, sondern warst du wegen Beschwerden in den letzten 5 Jahren beim Arzt, ja, beim Orthopäden, beim Kardiologen, wo auch immer. Oder zu Beschwerden des Herzens mit Behandlung. Das ist immer besser, als nach Beschwerden allgemein zu fragen.
Da steckt die Tücke auch im Detail, weil nicht nur kurze Fragen sind hilfreich, sondern sie müssen tatsächlich auch präzise gestellt werden.
Absolut, total. Also ja. So, dann ist natürlich immer sehr wünschenswert, wenn zusätzlich Beispiele genannt werden, die im besten Fall abschließend sind. Also es nicht steht zum Beispiel das, sondern wir meinen Folgendes und dann eine abschließende Aufzählung. Das erleichtert den Kunden ja hier auch die Möglichkeit, was richtig anzugeben. So, und je nachdem, ihr habt ja auch ein abgekürztes Abfragesetting bei bestimmten Alterseinstufungen und so weiter. Das hilft natürlich an so einer Stelle immens, dass man da sagen kann, okay, ich muss gar nicht so wahnsinnig viel angeben, was jetzt für euch auch kollektivtechnisch vertretbar ist. Denn so habe ich es für den Kunden auch wieder einfacher gemacht. So, das erstmal vorweg. So, und dann gucken wir uns an, welche Fragen werden gestellt generell, schreiben eine Risikovoranfrage. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, die sollte möglichst detailliert sein. Also widerspricht jetzt gerade dem, was ich gerade gesagt habe, ein Stück oder klingt so, dass es dem widerspricht, dass ich sage, hier sollen wenige Fragen oder präzise Fragen gestellt werden. Bei der Risikovoranfrage geht es dann darum, wenn eine Frage gestellt wird, warst du wegen einer Erkrankung des Herzens in den letzten 5 Jahren beim Arzt und ich muss darauf antworten, dann sollte diese Antwort aber auch nicht nur aus Ja bestehen oder Ja wegen einem Herzinfarkt oder sowas, sondern die sollte wirklich sehr detailliert sein. Also was war denn damals das Problem, ja, weswegen ich hier war, also weswegen ich in Behandlung war, was hat der Arzt dazu gesagt, also wer hat das diagnostiziert, welche Untersuchung hat der Arzt vielleicht gemacht, habe ich da irgendwelche Befunde vorliegen, welche Behandlungen erfolgten und besteht jetzt schon eine Beschwerdefreiheit oder welche Beschwerden bestehen noch und seit wann besteht auch eine Beschwerdefreiheit, Arbeitsunfähigkeitszeiten, ganz wichtig, immer dazu zu geben und das sehr ausführlich zu tun.
Lieferst du die konkreten Fragestellungen mit oder arbeitet ihr auch viel mit Eigenangaben des Kunden?
Ja, ausschließlich mit Eigenangaben.
Also wirklich auch, dass er quasi formuliert, wie er seine Erkrankung einschätzt, unterstützt natürlich mit den richtigen Fragestellungen.
Genau, richtig. Also das heißt also natürlich, das wäre jetzt zu schön, ja, wenn man davon ausgeht, dass jeder direkt im Fragebogen alles so angibt, wie wir es brauchen, dann müssen wir schon mal nachfragen. Ne? Also die meisten Angaben fehlen dann schon und dann fragen wir eben nach und formulieren das dann so, dass der Kunde uns letztendlich die komplette Story erzählt. Aber da, wo uns halt noch nicht, also wenn einer sagt, so und so war es gewesen, uns fehlt aber noch die Frage, seit wann ist es wieder gut oder welche Arbeitsbefähigkeitszeiten lagen vor, dann fragen wir konkret genau danach.
Also ich halte fest, quasi individuelle Voranfragen, wenn die Fälle etwas komplexer sind und bestimmte Krankheiten vorliegen. Gibt es auch Fälle, wo du sagst, das sind so Standardkrankheiten oder da hast du genug Erfahrung mit, da gehst du über Vergleicher oder zum Beispiel die 11871 bietet das ja auch an, über so eine Online-Risikoprüfung. Nutzt du die auch oder ist es meist über die individuelle Voranfrage tatsächlich?
Genau, also QuickRisk, was ihr ja habt, das nutzen wir sehr, sehr gerne, um Mitarbeiter zu schulen. Also, ja.
Schön.
Das ist super.
Ja, das ist doch wenigstens ein Zweck.
Ja, nein, also kann ich jedem ja auch empfehlen. QuickRisk ist aus meiner Sicht eins der, also ihr habt das ein bisschen also es ist komplexer geworden.
Komplexer gemacht, als es,
ja, also,
es vielleicht für Schulungen geeignet ist.
Ja, es war mal in der Ursprungsversion, war es einfacher. Du musstest weniger Angaben um den Kunden drumherum machen. Und das konntest du wirklich einem Mitarbeiter geben und sagen, guck mal, wenn jetzt eine Krankheit da ist, dann gibst du dort ein, welche Krankheit das ist. Und er fragt dann systematisch ab, welche Informationen brauchen wir noch? Und dann guckst du, was hat uns der Kunde gegeben? Und sind da alle Fragen beantwortet? Und wenn nein, welche Fragen sind nicht beantwortet, die schreibst du dem Kunden. Das machen wir jetzt auch noch so. Also wir fangen, wo wir das noch nicht wissen, weil die selten vorkommen, machen wir es genauso. Aber die Auswertung machen wir nicht mit QuickRisk, weil entweder gibt es halt Angaben, der Kunde sagt uns, ich hatte bis auf eine Erkältung einmal, zweimal im Jahr gar nichts. Auch das kommt mal vor. Da brauchen wir keine Refo machen. Also das ist, oder ich hatte.
Nein, das ist klar. Und trotzdem gibt es ja Fälle und dafür ist es ja eigentlich auch gedacht, dass man diese automatisierte Risikoprüfung beziehungsweise so ein Voranfragentool wie QuickRisk nutzt, um eben möglichst einfache Fälle eben schnell abzubilden, damit man, wenn es komplizierter wird, tatsächlich auch dann die individuelle Risikoprüfung beansprucht und schon mal so ein erstes Gefühl für euch da draußen oder für den Kunden auch mitzuteilen und zu sagen, okay, wenn da eben eine Normalannahme oder ein Zuschlag abgebildet wird, dann kann man es eben auch über das Tool oder beziehungsweise die automatisierte Risikoprüfung einreichen und muss jetzt nicht individuelle Risikoprüfungen starten.
Ja, genau, ging theoretisch schon, da wir die Refo aber eh schreiben, also weil wir fragen ja da nicht nur bei euch an, da unterscheiden sich die anderen Richtlinien tatsächlich auch von dem einen zum anderen.
Ja.
Da schicken wir trotzdem raus. Und was eben dazu kommt, was ja auch logisch und sinnvoll ist, dass natürlich die Tools, die ihr anbietet oder andere anbieten oder auch die von anderen extern angeboten werden, die sind ja von den Versicherern dann doch ein Stück weit schärfer geschaltet, als es jetzt ein manueller Risikoprüfer nochmal bewerten kann. Weil aus meiner Sicht, und das spiegeln mir viele Risikoprüfer auch wieder, gehört in so eine Risikovoranfrage eben ja das Gesamtbild des Kunden. Also da gehört der Beruf dazu. Ich sag mal, wenn ich einen Ingenieur habe, der hat jetzt das Sprunggelenk kaputt gehabt, hatte ich zum Beispiel auch eine Weber-B-Fraktur. Da kann ich im Büro hier als Versicherungsmakler nach dem 6 Wochen Genesung wieder arbeiten. Das geht ein Ingenieur genauso. Das heißt, mit so einer Sprunggelenksfraktur vor 2 Jahren, die ausgeheilt ist, brauche ich da vermutlich keine Klausel machen. So, wenn ich jetzt aber ein Fliesenleger wäre, dann sehe das vielleicht wieder anders aus. Das heißt also, der Beruf sollte ja mit der Erkrankung individuell bewertet werden. Dazu sehe ich aber auch so Sachen wie, wie verhält sich der Kunde, die Kundin in der Freizeit, was das Thema Hobbys angeht. Also im Positiven. Ist das jetzt jemand, der sagt, ich gehe regelmäßig laufen, ich gehe ins Fitnessstudio, mache irgendwie andere Sportarten und dann habe ich eben ein, zweimal irgendwie ein paar Probleme mit Blockaden. Also bestes Beispiel bei mir, ich habe jetzt dieses Jahr noch, darf ich das sagen, bei euch, mein View aufgestockt.
Kommt drauf an, was jetzt kommt.
Ja, ich hab bei euch
meine. Dann solltest du jetzt nicht mit Beschwerden kommen.
Nee, die habe ich auch nicht. Ich habe Beschwerden, die sind auch in der Risikovoranfrage angegeben. Ich mache ja relativ viel Sport. gehe relativ viel laufen, mache auch ein bisschen Krafttraining, um das auszugleichen. Und habe aber Läuferprobleme immer mal wieder. Ne? Dann gehe ich halt zu meinem Chiropraktiker und der renkt mich dann immer wieder ein bisschen ein. Dann sind ein paar Wirbel schief, dann ist das Becken wieder ein bisschen schief und so weiter. Und das muss ich natürlich wahrheitsgemäß angeben. Jetzt hätte mir wahrscheinlich euer Quickrisk gesagt, oh, das ist ja da 3-4 Mal im Jahr oder 5 Mal im Jahr zum Chiropraktiker, das gibt einen Ausschluss. Das steht ja auch im Rückversicherungsbuch in der Regel, dass das Ausschlussfaktoren sind. So, und ein individueller Risikoprüfer kann das eben anders bewerten. Der kann eben sagen, okay.
Klar, weil der die Zusatzinformationen noch hat.
Der läuft viel. Natürlich hat das Laufen dann auch ein bisschen was damit zu tun. Dann sind meine Knie auch nicht mehr so die allerbesten. Ich bin aber jetzt auch 39. So, da sind die Knie anders als beim 20-Jährigen. Und das ist halt das, was so ist.
Jetzt schon. Jetzt schon, okay.
Meine Knie sind super, aber wenn du ein MRT-Bild hast, und das habe ich halt aber aufgrund von Läuferproblemen, dann siehst du halt schon im MRT Veränderungen, die halt auch degenerativ sind, aber die sind halt meines Alters entsprechend. Du musst halt in so einer Bewertung aus meiner Sicht, und das kann so ein Tool eben in der Regel noch nicht so gut.
Eingeschränkt.
Genau.
Es wird immer besser.
Es wird besser. Ja. Aber jemand, der eine Fachkompetenz hat im medizinischen Bereich zum Beispiel, der kann das eben nochmal anders bewerten. Der kann eben sagen, okay, ne, der ist jetzt Ingenieur, der ist jetzt, weiß nicht, 45, der hat jetzt halt mal vielleicht ein paar Blockaden oder ein paar Veränderungen der Kniegelenke oder was auch immer. Aber damit wird er nicht berufsunfähig und das ist auch seines Alters entsprechend. Da muss man aus meiner Sicht auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, das eben anders bewerten als bei einem 19-Jährigen. Da darf ich doch durchaus erwarten, dass die Knie doch noch mal anders aussehen als jetzt bei mir zum Beispiel.
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Lass uns noch mal ein Stück weit weg von der Risikoprüfung zur Vertragslaufzeit, weil die ist ja auch quasi 30, 40 Jahre lang spannend für den Ingenieur. Was sind so Schwerpunkte, wo du sagst, das wäre schon wichtig, dass so ein BU-Vertrag die für deinen Ingenieur enthält? Worauf achtest du da?
In den Versicherungsbedingungen meinst du?
Genau. Also was ist so eine Leistung, wo du sagst, das sollte eigentlich jeder Ingenieur mitversichert haben oder darauf sollte er ein Recht haben? Was sind so Vertragshighlights, Bedingungshighlights, wo du sagst, da würde ich ungern darauf verzichten bei einem Ingenieur?
Genau, ich fange mal damit an. Es gibt bei uns in der Beratung gewisse Punkte, die nennen wir die Must-Haves. Das sind Leistungskriterien, die immer erfüllt sein sollten. Also immer. Egal, was er oder sie beruflich macht. Egal, in welcher Situation, also ob ich Schüler bin, Student bin oder Azubi oder im Beruf oder Beamter, das ist egal. Die sollten immer erfüllt sein. Darunter sind beispielsweise so Themen wie der Kräfteverfall, dass er nicht mehr als alles entsprechend sein muss. Da kann man jetzt drüber diskutieren, aber es ist bei uns ein Must-Have. Ja. Darunter beispielsweise auch, dass wir eine klare Regelung haben in der konkreten Verweisung. Das heißt, dass du Leistungsfall an einem Beruf ausüben kannst und bis zu 80% dazu verdienen kannst. Deines letzten Bruttoeinkommens, nicht das Durchschnittseinkommen der letzten 3 Jahre war angestellt, das letzte Bruttoeinkommen, ist ja auch wieder unterschiedlich bei dem einen oder anderen. Da sind so Sachen dabei, was musst du im Leistungsfall denn über dich ergehen lassen an Behandlung oder an Maßnahmen? Oder wie sieht es mit dem weltweiten Versicherungsschutz aus? Wie sieht es aus, wenn du aus dem Beruf ausscheidest? Bist du dann dauerhaft in deinem letzten Beruf versichert? Also das sind so einige der Kriterien. Da gibt es noch mehr. So, und die müssen erstmal alle erfüllt sein. Ich sage mal, das ist wie so ein Haus. Wenn du ein Haus baust, fängst du nicht bei der Fensterfarbe an oder wie viel Badezimmer du brauchst. Du brauchst erstmal ein stabiles Fundament.
Das ist ein Fundament.
Genau. So, dann können wir das Haus drauf aufbauen. Und das Zweite ist, und jetzt gucken wir uns den Ingenieur eben an, wo steht der aktuell? Welche Kriterien sind da wichtig? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass jemand ist, der aus dem Studium raus ist. Ja, ein ganz großes Thema ist hier die Nachversicherungsgarantie. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Die sollte sehr, sehr flexibel sein. Das heißt, ein Ereignis ist aus meiner Sicht das Elementare. So Heirat und Geburt und so ist alles nett. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir heute schon die 100%ige Absicherung des Einkommens haben, dann kannst du nicht erhöhen, weil du heiratest. Da hast du nicht automatisch mehr Geld. Oder weil du Kinder kriegst.
Nee, ja, so. Das stimmt, ja.
Und der Grund, warum du mehr Geld hast, ist eine Gehaltserhöhung. Das heißt, das sollte als Ereignis immer dabei sein.
Müsste adäquat auch nachversichert werden können.
Genau. Ja. Und dann sind es natürlich so Sachen wie beispielsweise, dann baue ich ja auch so eine Karrieregarantie, wo man dann also die Möglichkeit hat, möglichst gut und weitreichend nachzuversichern. In Kombination, das ist der zweite Punkt daneben der Nachversicherung, eine Dynamik. die eben im besten Fall nicht gedeckelt ist. Und zwar sowohl bei einer Summe, es gibt ja immer noch Versicherungen, die sagen, bei uns ist bei 5.000 Euro Schluss mit dynamischen Anpassungen. Das ist, brauchen wir gar nicht groß drüber reden, beim Ingenieur echt Mist. Ja. Der hat da
auch
viel
mehr. Beim Endalter.
Ja, genau, und beim Endalter ist das nächste. Da gibt es da welche, die deckeln das mit 55, es gibt welche, die machen es mit 60, es gibt welche, die machen es 5 Jahre vor Schluss, es gibt welche wie ihr, ja, die machen es dann gar nicht, die ziehen das bis zum Ende durch. Mhm. So, das sind so zwei der extrem quasi wichtigsten Punkte überhaupt. Was man dann ergänzen kann, aus meiner Sicht, ist das Thema Verlängerungsoption, Verlängerungsgarantie, dass du eben in der Lage bist, wenn sich die gesetzliche Renten, also das Regeleintrittsalter der gesetzlichen Rentenversicherung nach hinten verschiebt, dass du dann auch verlängern kannst. Das ist schön, wenn auch die Faktoren Dynamik und so weiter da mitgehen. Also gerade dann wird es natürlich ein bisschen knirschig, wenn also die Dynamik mit 55 ausläuft. Du sagst jetzt eigentlich, 12 Jahre keine dynamische Erhöhung, jetzt verlängerst du das, dann wird es schwieriger. Also das sollte auch zueinander passen. Bei dem Punkt, den finde ich jetzt nicht ganz so wichtig wie die erstgenannten, weil wenn du jetzt die Altersvorsorge dazu baust aufs Endalter 67, dann sollte das auch funktionieren, wenn sich die Regelaltersgrenze verschiebt. Also, aber das wäre noch so ein Punkt obendrauf. Aber Nachversicherung ist aus meiner Sicht, wenn die mal selbst geklärt sind, aus meiner Sicht eins der absolut wichtigsten Themen, die es gibt. Und die anderen Sachen hatten wir eben schon mal ganz kurz zum Thema Teilzeitklausel und so weiter. Das sind so Kernsachen, die dann individuell wieder
Flexibilität halt noch zusätzlich bieten
quasi. Genau, Flexibilität bieten oder eben dann auch dafür sorgen, dass du nochmal ein anderes Wohlgefühl hast, wenn du es denn brauchst. Aber das wäre jetzt nicht das, wo ich sage, es muss der Versicherer sein, weil er eine Teilzeitklausel hat. Das Thema Nachversicherung und Dynamik ist da für mich eines der wichtigsten.
Ja, klar, weil natürlich, ich sag mal, der Punkt der Beratung ist jetzt hier und heute und was der Kunde in 15 Jahren braucht, sollte trotzdem mitgedacht werden und gerade bei der Zielgruppe oder den Zielgruppen, die eben dieses höhere Einkommen aufweisen oder auch gerade definitiv auch bei jungen Menschen, wo man gar nicht weiß, wohin der Karriereweg noch geht, ist Flexibilität und dieses Thema Lebensbegleiten schon, glaube ich, mit der entscheidende Faktor. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Anfang, um das Ganze nochmal zu schließen. Wenn du jetzt sagst, okay, was würdest du anderen Kollegen, anderen Maklerkollegen raten, wenn sie die Zielgruppe Ingenieure quasi noch besser beraten wollen oder noch besser ansprechen wollen? Worauf muss man achten, damit man diese Zielgruppe quasi auf Augenhöhe erreicht und damit man auch entsprechend quasi das Vertrauen gewinnt und auch eine solide Partnerschaft hat?
Ja.
Was ist dir wichtig?
Also ich glaube, da gibt's so diese eine Zauberformel gibt's da gar nicht, wo man sagt, das passt jetzt immer, weil auch Ingenieure, man mag es kaum glauben, sind Menschen mit unterschiedlichen Charakteren.
Ich habe einen zu Hause.
So, siehst du? Unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Bedürfnissen. Aber wenn man mal so einen roten Faden macht, also aus meiner Erfahrung, was vielen Ingenieuren halt immer sehr wichtig ist, du hast gerade schon gesagt, Augenhöhe. Ja, also die wollen schon merken, dass sie mit jemandem sprechen, der das jetzt nicht mal so nebenbei macht, das Thema BU. Also eigentlich macht er eher so Haftpflicht, Hausrat. Und wenn jetzt mal einer kommt, der Haftpflicht, Hausrat abgeschlossen hat und sagt, ach, wie sieht's mit BU aus? Ach, das, ja, irgendwie kann ich das auch. Also das ist bei Ingenieuren halt schon eine Sache, die wollen jemanden haben.
Die wollen schon was Handfestes.
Genau, jemand, der das regelmäßig macht und auch da auf Fragen verbindlich antworten kann. Ne? Wenn einer einfach eine Frage hat, und dann muss ich sagen, oh, das weiß ich nicht. Und dann muss ich, also eine einfache Standardfrage. Ne? Das muss ich erstmal nachlesen oder an jemanden nachfragen. Das ist bei Ingenieuren schon mal schwierig. So. Und dann sind Ingenieure natürlich auch so ein bisschen, die verdienen gutes Geld. Trotzdem liegt die positive Eigenschaft, dass sie das nicht verschwenderisch ausgeben, also die meisten davon. Und schon auch sehr genau gucken, wo ist der Kosten-Nutzen-Effekt. Und da ist so meine Empfehlung, das hatte ich ja eingangs auch gesagt, wirklich über das Leistungsversprechen zu gehen und zu sagen, guck mal, das ist schon eine extrem teure Absicherung, aber ich erkläre dir jetzt, warum die für dich oder welche Situation die für dich unbedingt notwendig ist. Also nochmal, du willst nicht irgendwie dich vor Verhungern schützen, dann lassen wir es sein heute, dann nimmst du dein Geld und machst was anderes Schönes damit. Es geht wirklich darum, dass was du dir mit eigenen Händen, mit eigener Leistung erarbeitet hast, dass du das behältst, auch dann, wenn du länger krank wirst oder einen Unfall hast oder vielleicht nie wieder in deinem Beruf arbeiten kannst oder einen anderen Beruf ausüben kannst, wo du aber nicht das gleiche Geld verdienst. Und wenn dem das klar ist, dann folgt er dir auch in deiner weiteren Argumentation. Und dann ist es eben so, dass Ingenieure aus beider Sicht auch auf ein durchdachtes Konzept stehen, also genau die Punkte, die wir eben erarbeitet haben, das Thema Nachversicherung, Aufteilung der Versicherung und so weiter, dass man dann schon das Ganze als Konzept eben auch präsentiert und nicht sagt, guck mal, wir haben hier einen Versicherer, der macht hier eine BU, sondern eben auch ganz klar erklärt, wenn wir das jetzt so machen, wie ich das empfehle, dann werden wir diese ganze Arbeit, die du heute hast, die werden wir ein einziges Mal machen, das ist heute. Und danach kannst du mir immer sagen, ich brauche mehr Leistung, mehr Rente. Und dann sage ich, alles klar, wann hast du die letzte Gehaltserhöhung gemacht? Wir versichern dich entsprechend höher. Das heißt, diese ganzen Aufwand, diese ganze Arbeit, die brauchen wir nie wieder. Auch das ist beim Ingenieur schon ein Thema, weil der möchte sich gerne keine doppelte Arbeit machen. Der sagt schon, ich finde es gut, wenn wir uns die Arbeit exakt einmal machen.
Ja, man muss wissen, worauf man sich einlässt.
Genau.
Ja.
So. Und dann eben auch dafür zu sorgen, das Thema Sicherheit im Sinne von den Risikofragen. Auch das ist meine Erfahrung, ist Ingenieuren oft sehr wichtig, dass man sich da etwas Zeit nimmt und auch mal sagt, komm, das ist jetzt halt nicht der Abschluss, der in einer Stunde am Küchentisch gemacht wird, sondern das ist jetzt vielleicht auch eine Sache, die dauert auch mal 2 Monate, weil du solltest nur mal genau irgendwelche Arztunterlagen anfordern und so weiter. Aber dann haben wir eben im Leistungsfall auch eine wesentlich schnellere Auszahlung, weil wir dann eben Dinge vielleicht nicht mehr aufräumen müssen, die wir heute aus der Welt schaffen können. So, und das sind so die Sachen, also nochmal Thema Augenhöhe, Thema Risikoprüfung beziehungsweise der Umgang mit den Gesundheitsfragen oder Risikofragen und auch ein vernünftiges Konzept. Das sind so die 3 Themen, die aus meiner Erfahrung bei Ingenieuren sehr, sehr wichtig sind, eine sehr große Rolle spielen.
Okay, das hört sich gut an. Als letzte Frage von mir an dich heute, gibt es irgendwelche Wünsche an die 11.1871, an mich, die ich mitnehme, wo du sagst, da könnten wir dich im Hinblick auf die Ingenieure noch besser unterstützen?
Ihr seid
und jetzt ja angemessen. Nicht komplett jetzt wünscht dir was, sondern wirklich realistisch. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das fehlt mir noch, damit ich...
Das ist jetzt tatsächlich eine super schwere Frage, weil ihr seid ja schon, also das sage ich jetzt nicht, weil wir hier Podcast zusammen sind, sondern ihr seid ja echt schon sehr, sehr gut aufgestellt. Aus meiner Sicht, also was man noch machen könnte, das wäre so tatsächlich, und ich glaube, das ist auch eine machbare Sache, was mir noch ein bisschen fehlt, ihr habt auch wie andere, ihr macht ja 60% vom Brutto in der Gesamtabsicherung. Und jetzt muss ich überlegen, bis 80.000 bis 85.000. Und dann wird es weniger.
Habe ich jetzt auch gerade nicht im Kopf. Ja, genau. Aber da noch quasi und dann, gucken, ob man da noch angemessener
und dann wird's weniger
versichern kann.
Und das Problem aus meiner Sicht ist an der Stelle dieses weniger, weil bei Ingenieuren reden wir eben darüber, dass die Einkommen oberhalb dieser Grenze haben. Und wenn du dann eben sagst, wir können da nicht mehr die 60% mitgehen, dann gerät der aus meiner Sicht in eine Unterdeckung. Und ich verstehe jeden Versicherer, der sagt, wir haben auch ein subjektives Risiko, was wir mittragen müssen, weil je mehr Rente du hast, desto leichter fällt es dir auch zu sagen, ich bin jetzt BU, wenn du was hast. Verstehe ich. Aber wir reden ja trotzdem noch darüber, dass wir die 60% einhalten. Und wenn ich heute viel mehr verdiene und habe dann eben weniger Absicherung, ja, also vielleicht auch nochmal als kurzen Weg, ich muss ja auch von der BU-Rente gewisse Sachen zahlen, meine Krankenversicherung eventuell, muss zusätzliche Altersvorsorge betreiben, eventuell Steuern zahlen. Das heißt, mir bleibt das ja nicht vollständig zum Leben. Also das ist ein Thema, was ich mir wünsche, was ihr noch ein bisschen nach oben schrauben könnt. Und das Zweite geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Wir haben eben über Dynamik gesprochen, habt ihr eine sehr, sehr, sehr gute Regelung, dass wirklich bis zum Ablauf geht. Da vielleicht, dass man von den 3%, die ihr aktuell für jeden anbietet, dann nochmal auf 5% hochgehen kann. Das geht ja auch nur
für junge Leute wahrscheinlich.
Für junge Leute, genau. Und aber auch für die im Beruf stehen. Das ist ja aktuell so, wenn ich unter 50% meines Einkommens liege, meines Bruttoeinkommens, dann kann ich unter 50% liege, kann ich 5% nehmen. Liege ich höher, also in einer vernünftigen Absicherung bin ich bei 3% maximal gebunden. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren doch erlebt, wie Inflation dann sich deutlich aufbauen kann. Und da hilft es dann schon, wenn ich ein bisschen mehr Möglichkeiten habe, eine Dynamik nach oben zu setzen. So, das sind so die beiden Hauptthemen. Ansonsten, was jetzt Ingenieure angeht, Obergrenzen finde ich passen. Die sind sehr gut. Ob die in Zukunft ausreichen, weiß ich nicht. Das müsste man wahrscheinlich alle paar Jahre neu bewerten. Vielleicht ließe sich auch eine atmende Obergrenze einbauen, die sich irgendwo an der Inflation richtet.
Ist das also so ein bisschen individueller nach passiert, ja.
Genau, die Hauptpunkte.
Ich nehme das gerne so mit, lieber Guido, bevor noch 5 weitere Wünsche kommen. ich danke dir für deine Zeit und für das informative Gespräch. Du hast, glaube ich, mir und auch ganz vielen Zuhörern ganz viele Impulse mitgegeben rund um das Thema oder die Zielgruppe Ingenieure. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst heute.
Ja, sehr gerne.
Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Sprechen wir über die Teilzeitklausel.
Machen wir. Sehr gerne.
Alles
bis dahin.
Ciao.